Kersai. Der Aufstieg zu Visenyas Hügel ging langsam vonstatten. Während sich die Pferde nach oben mühten, lehnte sich die Königin in ein dickes rotes Kissen zurück. Von draußen hörte sie Sir Osmond Kettleblacks Stimme. »Macht Platz! Räumt die Straße! Macht Platz für ihre Gnaden, die Königin!«
»Margery, sorgt dafür, dass es an ihrem Hof lebhaft zugeht«, sagte Lady Meriwether. »Wir haben Jongleure, Mimen, Dichter, Puppen...«
»Sänger?« warf Kersai ein.
»Viele, viele, euer Gnaden. Hamish, der Harfenspieler, spielt alle 14 Tage für sie, und manchmal unterhält uns Alaric von Eisen einen Abend lang, aber der blaue Barde ist ihr Liebling.«
Kersai erinnerte sich von Tommens Hochzeit her an den Barden, jung und hübsch anzuschauen.
»Könnte daraus etwas werden?«
»Auch andere Männer sind dabei, habe ich gehört, Ritter und Höflinge. Bewunderer, sagt ehrlich, Milady, glaubt ihr, Margery ist noch Jungfrau?«
»Sie behauptet es immerhin, euer Gnaden.«
»Ja, was meint ihr?«
In Taenas schwarzen Augen funkelte der Schalk.
»Als sie Lord Renly in Highgarden ehelichte, habe ich geholfen, ihn für das Betten zu entkleiden. Seine Lordschaft war ein wohlgebauter Mann und stand gut im Saft. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, als wir ihn ins Hochzeitsbett brachten, wo ihn seine Braut nackt wie an ihrem Namenstag erwartete. Hübsch errötet unter der Decke. Sir Loras hatte sie selbst die Treppe hinaufgetragen. Margery mag behaupten, die Ehe sei niemals vollzogen worden, weil Lord Renly bei der Feier zu viel Wein getrunken habe, aber ich kann euch sagen, das gute Stück zwischen seinen Beinen wirkte kein bisschen müde, als ich es zum letzten Mal gesehen habe.«
»Ihr habt nicht zufällig das Hochzeitsbett am nächsten Morgen gesehen?« fragte Kersai. »Hat sie geblutet?«
»Ein Laken wurde nicht gezeigt, euer Gnaden.«
»Zu schade.«
Allerdings bedeutete das Fehlen eines blutigen Lakens an sich wenig. Bauernmädchen zum Beispiel bluteten in ihrer Hochzeitsnacht wie Schweine, hatte sie gehört. Für hochgeborene Maiden wie Margery Tyrell galt das seltener. Die Töchter von Lords verloren ihre Jungfräulichkeit meist an ein Pferd und nicht an ihren Gemahl, hieß es. Und Margery ritt, seit sie laufen konnte.
»Wie man mir mitteilte, hat die kleine Königin viele Bewunderer unter den Rittern des Hofes, die Redwine-Zwillinge, Sir Talet, wen noch, sag doch bitte.«
Lady Meriwether zuckte mit den Schultern.
»Sir Lambert, dieser Narr, der ein gesundes Auge hinter einer Klappe verbirgt. Bayard Norcross, Courtney Greenhill, die Brüder Woodright, manchmal auch Portifer und häufig Lucantin. Ach, und Großmeister Pucelle stattet ihr oft Besuche ab.«
»Pucelle, tatsächlich?«
Hatte dieser Wurm von einem Tattergreis den Löwen um der Rose willen verlassen? Falls das zutrifft, wird er es bereuen.
»Wer noch?« »Der Sommermensch in seinem Federmantel. Wie konnte ich den vergessen, mit seiner pechschwarzen Haut? Andere kommen, um ihren Cousinen den Hof zu machen. Elinor ist dem Ambrose-Jungen versprochen, turtelt aber gern, und Megga hat alle 2 Wochen einen neuen Verehrer. Einmal hat sie einen Küchenjungen geküsst. Ich habe gehört, sie soll Lady Bulwers Bruder heiraten, aber wenn Megga selbst wählen dürfte, würde sie sich wohl für Mark Malindor entscheiden, dessen bin ich sicher.«
Kersai lachte.
»Der Schmetterlingsritter, der seinen Arm am Blackwater verloren hat? Wozu taugt schon ein halber Mann? Megga findet ihn süß. Sie hat Lady Margery um Hilfe gebeten, einen Affen für ihn zu finden.«
»Einen Affen?«
Die Königin wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. »Spatzen und Affen. Im Reich greift der Irrsinn um sich.«
»Wie steht es mit unserem tapferen Sir Loras? Wie oft besucht er seine Schwester?«
»Häufiger als jeder andere.«
Wenn Taena die Stirn runzelte, zeigte sich eine winzige Falte zwischen ihren dunklen Augen.
»Jeden Morgen und jeden Abend schaut er vorbei, es sei denn, seine Pflichten hindern ihn daran. Ihr Bruder widmet sich ihr hingebungsvoll, und sie teilen alles mit... Oh!«
Einen Augenblick lang wirkte die mürrische Frau beinahe schockiert, dann breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus.
Ich hatte doch gerade einen äußerst ruchlosen Gedanken, Euer Gnaden.
Behaltet ihn am besten für euch. Auf dem Hügel wimmelt es von Spatzen, und wir wissen alle, wie sehr die Spatzen Ruchlosigkeit verabscheuen.
Ich habe gehört, sie verabscheuen auch Wasser und Seife, Euer Gnaden.
Vielleicht beraubt ein Übermaß an Gebeten einen Menschen seines Geruchssinns. Ich sollte auf jeden Fall seine hohe Heiligkeit danach fragen.
Die Vorhänge aus roter Seide schwankten hin und her.
»Orton hat mir erzählt, der hohe Septon habe keinen Namen«, sagte Lady Taena. »Ist das wahr? In Myr hat jeder einen Namen.«
»Oh, früher hat er einen Namen gehabt. Den haben sie alle.«
Die Königin wedelte abschätzig mit der Hand.
»Sogar Septone von edler Herkunft behalten nur ihren Vornamen, nachdem sie einmal ihr Gelübde abgelegt haben. Wenn einer von ihnen zum hohen Septon erhoben wird, legt er auch diesen ab. Der Glauben sagt, er brauche von nun an den Namen nicht mehr, weil er zur Verkörperung der Götter geworden ist.«
»Wie unterscheidet man dann einen hohen Septon vom anderen?«
»Schwer. Man muss sagen, der Fette oder der vor dem Fetten oder der Alte, der im Schlaf gestorben ist. Natürlich kann man immer die Geburtsnamen ausgraben, aber sie nehmen Anstoß daran, wenn man sie benutzt. Es erinnert sie daran, dass sie wie gewöhnliche Menschen zur Welt gekommen sind, und das mögen sie nicht.«
»Mein hoher Gemahl sagt, dieser Neue hat das Licht der Welt mit Dreck unter den Fingernägeln erblickt.«
»Das vermute ich auch. In der Regel wählen die höchst Frommen einen aus den eigenen Reihen, aber es hat auch schon Ausnahmen gegeben.«
Großmeister Pucelle hatte sie in aller Länge und Breite über die Geschichte in Kenntnis gesetzt.
»Während der Herrschaft von König Baelo dem Seligen wurde ein einfacher Steinmetz hoher Septon. Er konnte den Stein so wunderschön bearbeiten, dass Baelo ihn für den in sterblicher Hülle wiedergeborenen Schmied hielt. Der Mann konnte weder schreiben noch lesen. Er konnte sich nicht einmal den Wortlaut des einfachsten Gebetes merken.«
Manch einer behauptete noch heute, Baelors Hand habe den Mann vergiften lassen, um dem Reich weitere Peinlichkeiten zu ersparen.
»Nach seinem Tod wurde ein 8-jähriger Junge erwählt, abermals auf König Baelors Drängen hin. Der Junge wirke Wunder«, verkündete seine Gnaden, »obwohl auch seine kleinen heilenden Hände bei